Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Guten Abend. Am Mikrofon ist Matthias Henjes.
Vielleicht ist das das, was bleibt. Der normale Mensch findet Freude an kreativen Leistungen. Ja, also die Gesellschaft muss, damit die Leute kreativ sein können, Bedingungen dafür schaffen. Entweder durch Raum oder durch Geld oder durch kostenlose Angebote oder durch Ermunterung.
In der DDR hat man dieses Ziel in vieler Hinsicht ernster genommen als im Westen. Die Bewegung schreibender Arbeiter ist ein Beispiel dafür. In unserem Schwerpunkt blicken wir darauf zurück, was sie leistete und was heute davon geblieben ist. Was sind heute Abend unsere anderen Themen? Warum fühlen sich Menschen berechtigt zu hassen? Eine Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württembergs. Wie viele Pflanzen und wie viele Tierarten kennt ein Schriftsteller? Ein Forschungsprojekt an der Universität Leipzig über das Artensterben in der Literatur. Und schließlich, das Leben wurde besser, aber das Image schlechter. Wie sich das Älterwerden und das allgemeine Bild des Alters verändern. Jede Woche gehen Meldungen über Beschimpfungen, Beleidigungen, ja Morddrohungen im Internet durch die Medien. Vielfach richtet sich der Hass, der daraus spricht, gegen Menschen, die sich in der Öffentlichkeit exponiert haben. 80% der Hasskommentare jedoch wenden sich gegen Frauen. Warum fühlen sich Menschen berechtigt, ihrem Hass öffentlich, wenn auch meist anonym, Ausdruck zu verleihen? Kann es irgendeine Legitimation für Hass geben, gar eine moralische Rechtfertigung? Um diese Fragen kreist eine Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württembergs in Stuttgart, die heute Abend eröffnet wird. Eva-Maria Götz schildert, wie das Gefühl Hass dort sinnlich und intellektuell erfahrbar gemacht wird.
Wie bei einem überdimensionalen Spinnennetz teilen grünliche Nylonseile den Raum. Vom Boden zur Decke, von Wand zur Wand und diagonal durch den düster beleuchteten Saal.
Ja, die Hassausstellung ist geprägt von einem Netz, das sich durch den ganzen Raum zieht. Ein Netz aus Seilen, die kreuz und quer gesponnen sind,
beschreibt Dr. Rainer Schimpf, Leiter der Abteilung Sammlungen und Ausstellungen am Haus der Geschichte Baden-Württemberg, das Ausstellungsdesign.
Seile, die erst einmal natürlich für Gewalt auch stehen, die eine Assoziation an Gewalt auslösen sollen, die aber auch natürlich von dem Verstricken erzählen, dem Verstricken in dieser Emotion. Verwickelt, gebunden, festgebunden vielleicht.
Durch dieses Gespinst entsteht nicht nur ein Gefühl von Beklommenheit, von Enge. Es entstehen auch kleinere Nischen, in denen die verschiedenen thematischen Schwerpunkte der Ausstellung räumlich voneinander abgegrenzt sind. In der Mitte jeder Abteilung hohe Stelen, auf denen Fotos und Texte ins jeweilige Thema führen.
Wir haben jedem Thema einen Kern gegeben. Dieser Kern führt ein ins Thema, aber es ist mehr als nur eine Schautafel. Es ist etwas, was Sie sofort ins Thema hineinziehen soll. Dieser Kern besteht aus geklappten Flächen, Dreiecksflächen, die Ihnen sofort die Fragmentierung deutlich machen soll, die Multiperspektivität auf das Thema deutlich machen soll.
Um die in sich verdrehten Stelen mit diesem Kaleidoskop verschiedenster Informationen herum befinden sich in Glasvitrinen die Dinge, Schriftstücke, Bilder und Tondokumente, die den jeweiligen Schwerpunkt widerspiegeln, verdeutlichen, vertiefen, die Assoziationen und Emotionen wecken sollen. Rechts im Saal zum Beispiel ein deutlich getragener schwarzer Ledermantel mit breiten Schultern. Daneben eine sehr große, flache, handgearbeitete Holzkiste mit feinen Intarsienarbeiten geschmückt.
Es sind Gegenstände, die wir aus Auschwitz-Birkenau bekommen haben. Es ist die Zigarettenkiste von Rudolf Höss, dem Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Rudolf Höss stammt aus Baden. Er ist vermutlich einer der größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte. Und wir zeigen ihn hier als den Schreibtischmörder, den Schreibtischtäter kann man kaum sagen. Wir zeigen seine Zigarettenkiste, die von einem Häftling angefertigt wurde.
Auf der anderen Seite des Raumes, in der gegenüberliegenden Nische, hat der linksextremistische Hass eine Vitrine. Darin ein beschmiertes Holzkreuz.
Das Kreuz wurde im Jahr 2019 der damaligen AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum vor das Haus gestellt. Und das Kreuz zeigt sehr beredt, wie auch Frau Baum Opfer von Hassbotschaften wurde. Nazi-Hure, ruhst in Unfrieden, nach dir kräht kein Hahn mehr. Die Sprache ist offensichtlich. Die Täter sind nicht bekannt. Man weiß bis heute nicht, wer es war, aber es gibt Vermutungen, dass das aus dem sogenannten Antifa-Lager stammte.
Dass die Massenmorde des deutschen Faschismus den Taten von mutmaßlich linksextremen Einzeltätern so direkt gegenübergestellt sind, hat Methode. Denn Rainer Schimpf und sein Team wollen, dass die Besucher die Gründe und Folgen von Hass nicht nur betrachten, sondern vor allem hinterfragen.
Kann Hass auch etwas Gerechtfertigtes sein? Das steckt letztendlich dahinter. Das wird aus dem Antifa-Lager ja behauptet. Wir erkennen, wer Nazi ist und der muss mit unserem Hass rechnen.
Kann Hass also eingesetzt werden, um etwas Gutes auszulösen? Gesellschaftlichen Fortschritt zum Beispiel? Oder Frieden? Oder wenigstens Schlimmeres verhüten? Rainer Schimpf?
Im Sinne von beispielsweise ein Attentat auf Bismarck zu verüben. Weil der Attentäter der Überzeugung ist, dass Bismarck einen Krieg auslösen wird. Und tatsächlich, einen Monat nach dem gescheiterten Attentat wird Bismarck Preußen in einen Krieg führen. Und der Attentäter versucht sozusagen im letzten Augenblick diesen Krieg zu verhindern. Gerechtfertigt? Ja oder nein?
Doch war die Motivation für das Attentat wirklich Hass?
Oh ja. Die preußischen Monarchisten wurden von badischen Demokraten sehr wohl gehasst. Es gab nach der 48er Revolution kein friedliches Verständnis füreinander. Natürlich war Preußen die Großmacht, die 48er Revolution niedergeschlagen hatte. Und vor allen Dingen in Baden mit Gewalt.
Welche weit verbreitete Form von gesellschaftlichem Hass es heute gibt, zeigt eine Vitrine, in der rote Frauenschuhe paarweise ausgestellt sind. Kuratorin Natalia Kott.
Die Schuhe stehen hier symbolisch für Frauen, die im Jahr 2019 in Baden-Württemberg ermordet wurden. In der Vitrine sind 17 zu sehen, so viele waren es hier im Land. Insgesamt gehören die Schuhe zu einer Aktion des Vereins Frauen helfen Frauen Esslingen. Die haben am 25. November den Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 2020 diese Schuhe ausgestellt. Aber es waren insgesamt 150, die in Esslingen in der Altstadt verteilt waren, weil im Jahr 2019 135 Frauen von ihren Partnern bzw. Ex-Partnern umgebracht wurden. Die 15 fehlenden waren dann noch 15 Schuhpaare für Kinder, die auch ermordet wurden.
Das heißt, an jedem zweiten bis dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet. Meistens von ihrem Partner, in allen gesellschaftlichen Schichten, Nationalitäten, Kulturen.
Es ist ein überzeitlicher Hass, den es schon immer gab. Nicht gegen die Frau grundsätzlich, sondern wenn sie sich aus ihrer zugeschriebenen Rolle löst. Und es wird vielleicht noch zu erklären versucht, der Mann war emotional herausgefordert, weil seine Frau ihn verlassen wollte.
Aber es gibt auch Wege, auf denen man den Hass hinter sich lassen kann. Die zeigt zum Beispiel Irmgard Menser-Schramm. Seit mehr als 30 Jahren reist die Wahlberlinerin durch das Land, um Aufkleber und Graffitis mit Hassbotschaften im öffentlichen Raum zu beseitigen.
Weil sie sagt, ich kann zum einen den öffentlichen Raum nicht den Rechtsextremisten und Rassisten mit ihren menschenfeindlichen Botschaften überlassen. Zum anderen muss ich Solidarität mit den Menschen, die das betrifft, zeigen. Schon nicht mitmachen ist ein Weg aus dem Hass.
Die Ausstellung Hass, was uns bewegt, der zweite Teil einer Trilogie über Gefühle, kann ab morgen im Haus der Geschichte Baden-Württembergs in Stuttgart besucht werden. Sie läuft bis zum 24. Juli nächsten Jahres. Musik Arbeitswelt war im Literaturbetrieb lange kein hoffähiges Thema. Erst in der Aufbruchstimmung der 60er Jahre rückte sie in den Fokus mancher westdeutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. 1970 wurde dann der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt gegründet. Mit dem Ziel, Arbeiterinnen und Arbeiter selbst zur Schilderung ihrer Lebenssituation zu bewegen. In der DDR war man schneller und konsequenter. Schon 1959 wurde auf breiter Basis die Bewegung schreibender Arbeiter initiiert. Die Förderung der Kreativität sollte eine umfassende Entfaltung des Menschen ermöglichen. Das war ein Grundbaustein in der Theorie des Sozialismus. Aber wie frei konnten Laienautoren ihre Kreativität tatsächlich entfalten? Und was wurde aus den zahlreichen Schreibzirkeln nach dem Ende der DDR? Paul Kother hat sich auf eine literarische Spurensuche gemacht.
Zwischen den großen stillgelegten Fabrikgebäuden des ehemaligen DDR-Industriestandortes Berlin-Oberschöneweide ist heute ein kleines Archiv untergekommen. Das Archiv Schreibende ArbeiterInnen. Es erzählt von der Zeit, als hier noch Zehntausende ihrer Beschäftigung nachgingen, Lärm, Ruß und Dreck den Stadtteil prägten. Da die Klingel kaputt ist, muss angeklopft werden.
Kommen Sie rein.
Hallo, Frau Pieschke.
Wollen Sie gleich einen Kaffee?
Die ehrenamtliche Archivleiterin Dolores Pieschke führt durch ein kleines Büro in den Nachbarraum. Auf Lastenregalen steht hier, in grauen Pappkisten verwahrt und gut sortiert, das Herzstück des Archivs, die Manuskripte früherer schreibender Arbeiter.
Anne war so eine ganz kleine, eine ganz energische, kurzhaarig, viel kürzer als ich noch. Wirklich eine ganz energische. Und die ist in Berlin-Chemie im Zirkel schreibender Arbeiter gewesen. Und die hat als Anlagenfahrerin gearbeitet. Da hat sie eine Biografie geschrieben, Ich und die Republik. Also sie war eine der DDR recht positiv gegenüberstehende DDR-Bürgerin. Hier den Text kannst du haben, weil der so unverblümt ist. Also so völlig ohne Beschönigung, so ist es gewesen.
Ich bin Arbeiterin, Anlagenfahrerin, stehe an einer Maschine, die meinen Einsatz verlangt. Es ist eine komplizierte Maschine. Das Ineinandergreifen der Bewegung fasziniert mich, lässt mich die Monotonie der Arbeit vergessen. Meine Maschine ist 12 Meter lang, nimmt fast den ganzen Raum ein. Sie ist eine halbautomatische Anlage, eine Fertigungsstraße für Zäpfchenherstellung. Ich muss mich recken, verflucht wieder verbrannt. Jetzt habe ich die 4. Brandwunde am rechten Unterarm. Alle Frauen der Abteilung besitzen diese Kennzeichen. Gebrandmarkt, ein scheußliches Wort. Die Pferde und Rinder wurden früher gebrandmarkt. Sind wir Rindviecher?
Ich denke, die Bewegung schreibender Arbeiter ist so besonders, weil sie eine Form von Kultur, Literatur popularisiert hat und letztlich ein Thema in die Mitte der Gesellschaft getragen hat, das es vielleicht heute gar nicht mehr so präsent gibt, das nicht so präsent gemacht wird. Eine Art von Laienliteratur, der einen doch sehr hoher Stellenwert im Gesamtgefüge letztlich zugestanden worden ist. Und das ist eine ganz große Besonderheit.
Die Kölner Historikerin Anne Sokol forscht seit vielen Jahren zur Geschichte der schreibenden Arbeiter der DDR. 2021 hat sie ihre Dissertation zum Thema veröffentlicht.
Als ich begonnen habe, mich mit den Arbeitern, den schreibenden Arbeitern zu beschäftigen, war ich natürlich auf Konferenzen, habe versucht anzudocken an Forscherinnen und Forscher, die zum Thema DDR-Literatur arbeiten. Mir wurde immer mit einer gewissen Skepsis begegnet. Immer wieder wurde eigentlich vor Augen geführt, das gehört gar nicht zum Kanon, das ist es nicht wert, das war alles nur ideologische Schreibe. Und warum soll das eine Besonderheit sein?
Anne Sokol hat zunächst die Entstehungsgeschichte der Zirkel schreibender Arbeiter der DDR nachvollzogen. Schnell seien nach dem Ende des Nationalsozialismus in der sowjetischen Besatzungszone Kulturstätten gegründet, Laienwettbewerbe initiiert, erste Bildungsvereine aufgebaut worden. LaienautorInnen seien in der Anfangsphase der DDR kaum aufgetreten. Dennoch habe die früh geförderte Laienkultur in den Clubs und Kulturhäusern einen Grundstein für spätere Zirkelaktivitäten gelegt.
Das hat natürlich auch mit Weltverständnis, Gesellschafts- und Kulturverständnis zu tun. Die Kultur gehörte in die Mitte der Gesellschaft, gehörte mit der Ökonomie und der Politik dazu, eine neue Gesellschaft zu gründen, ja, mit sozialistischem Weltbild. Das war im Grunde eine Vorreiterbewegung, die sich dann letztendlich gut anließ und die dann in der DDR mit den Ideen eines neuen sozialistischen Menschen über neue Gesellschaft, neue Literatur, ein neues System wunderbar ineinandergriff. Und so kam es eigentlich dann zur ersten Bitterfelder Konferenz.
Die erste Bitterfelder Konferenz am 24. April 1959 bildete den eigentlichen Auftakt der Bewegung Schreibender Arbeiter. Ursprünglich als Konferenz für AutorInnen des Mitteldeutschen Verlags geplant, wurde sie zu einem kulturpolitischen Ereignis, an dem nicht nur professionelle Schreibende und VertreterInnen des Verlagswesens, sondern auch LaienautorInnen teilnahmen und zum gegenseitigen Austausch aufgerufen wurden.
Schriftsteller wurden aufgefordert, in die Betriebe zu gehen, sich auseinanderzusetzen, nicht nur mit Gegenwartsthemen, das war das eine, sondern auch wirklich mit Menschen vor Ort und mit ihnen über Schriftstellerei zu sprechen, über das, was Schriftstellertum ausmacht. Man wollte nicht mehr nur den lesenden Arbeiter, den man zuvor im Fokus hatte, fördern, sondern jetzt sollte auch der Arbeiter schreiben. Und das ging dann so weit, dass man sich vorstellte, dieser schreibende Arbeiter soll die neue sozialistische Nationalliteratur schaffen. Das war natürlich ein Hammer.
Bis zu 600 Zirkel sollen sich, oft spontan und selbstorganisiert, unmittelbar nach der ersten Bitterfelder Konferenz gegründet haben. Die öffentlich finanzierten und geförderten Schreibgruppen waren an Betriebe und Kulturhäuser angeschlossen. Man traf sich regelmäßig, diskutierte literarische und gesellschaftliche Themen, las Werke bekannter AutorInnen und stellte eigene Texte vor. Laien, MitarbeiterInnen der Betriebe, aber auch SchriftstellerInnen wie Brigitte Reimann, Christa Wolf oder Franz Fühmann übernahmen die Zirkelleitung.
Ich klingelte unten im Haus der DSF und da ging es die Treppen hoch dann erst einmal. Und da kam mir eine strahlende Gestalt, ein kleiner Mann, entgegen. Und du bist die Elfriede, du bist die Elfriede. Und das war der Empfang.
Elfriede Wojacek-Stefke war über 20 Jahre Mitglied des Zirkels Maxim Gorki im zentralen Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Auch heute noch kann sie sich gut an ihren ersten Tag dort erinnern.
Ja, und ich musste erzählen, warum ich komme in den Zirkel, was ich schreibe. Und ich habe von vornherein immer gesagt, ich bin katholisch. So, das sollen sie einkalkulieren. Und mich hat keiner unsittlich belästigt, indem er mich in die Partei kriegen wollte. Ja.
Der Zirkel im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft war einer der größten Laienzirkel in Ost-Berlin. Teilweise mit zwei Schreibgruppen und über 40 aktiven Mitgliedern. Da er keinem Betrieb, sondern einem Kulturhaus angehörte, war die berufliche Zusammensetzung des Kreises heterogen. Nicht nur ArbeiterInnen, sondern auch Angestellte, RentnerInnen oder LehrerInnen nahmen an den Treffen teil. Elfriede Wojacek-Stefke arbeitete im Veterinäramt. Sie weiß noch genau, wie die Zirkelabende abliefen.
Das war ein festes Ritual. Wer hat heute was mitgebracht, was Neues? Worüber hast du das geschrieben, das und das? Jetzt haben die anderen gesagt, ja, das wollen wir hören. Gut, dann liest derjenige vor. Dann haben sie gesagt, das musst du anders machen. So kannst du das nicht stehen lassen, ja. Überleg mal. Und dann haben die anderen ihren Senf alle dazugegeben. Manchmal schrien auch alle durcheinander. Wir haben gestritten oft, sehr viel gestritten. Um Ausdrücke gestritten, um die Haltung gestritten dabei oder so.
Ob die Zirkel als Freiheitsraum oder Mikrokosmos-Freiheitsraum gewertet werden können, ist sicherlich eine ganz individuell zu beantwortende Frage.
So die Kölner Historikerin Anne Sokol. Auch die Stasi habe die Zirkel beobachtet. Manche ZirkelleiterInnen und Mitglieder hätten über Aktivitäten der Schreibgruppen berichtet. Dem Zirkelleben wurden durch Qualifizierungsmaßnahmen, öffentliche Wettbewerbe und Förderangebote klare Vorgaben gemacht.
Aber was ich finde, was wirklich für sich sprechen kann, sind Manuskripte, die sehr, sehr auf den Punkt gebracht haben, wie kritisch sie sich positionieren wollten oder positioniert haben gegenüber einer DDR, in der Mangelwirtschaft herrschte, in der Umweltverschmutzung ein Riesenthema war, in der ein falsch verstandener Marxismus, Sozialismus von kulturpolitischer Seite gelebt wurde, in der große Fragezeichen gegenüber einer möglichen Zukunft herrschten und das auch noch formalästhetisch eigentlich fern von dem, was gefordert wurde, fern vom sozialistischen Realismus. Deshalb würde ich diese These eines mikrokosmischen Freiraums, wenn es denn Zirkelleitung, Zirkelmitglieder zuließen, durchaus stattgeben.
dass wir die Gedankenfreiheit hatten. Was jeder daraus gemacht hat, das war seine Sache. Manch einer war tief gekränkt als Sozialist. Er hatte so viel Toleranz, uns eben reden zu lassen, ja. Und es durfte eben bloß kaum etwas gedruckt werden.
Elfriede Wojacek-Stefke schlägt ein kleines Buch auf, das neben ihr auf dem Tisch liegt. Auch ihre Mutter sei im Schreibzirkel dabei gewesen. Deren Natur- und Liebesgedichte konnten in der DDR veröffentlicht werden.
Naturgewalten. Es ist, als ob sich die Natur empörte, den Menschen ernst in seine Schranken weist, weil ihre strenge Ordnung frech erstörte und sie nach seinem Willen handeln heißt. Da toben Stürme und die Wetter grollen und Wassermassen tosen durch das Land. Der Mensch steht machtlos da mit seinem Wollen, mit sargem Herzen und mit schwacher Hand und muss erkennen, dass trotz allem Wissen noch manch Geheimnis unerforschlich bleibt, dass eine Macht in Licht und Finsternissen selbst das Gesetz für ihre Schöpfung schreibt. Und wenn man sich vorstellt, das waren Bauernmädchen, da hatte die doch viel Talent, ne? Das war Heimat. Der Zirkel war Heimat, wo man sich in diesem Land wirklich angenommen gefühlt hat, von allen Seiten. Und insofern lasse ich auf den nicht kommen, ja.
Also wenn man sich mit ihnen unterhält, dann ist es schon ein romantischer Rückblick, weil sie haben das Positive in Erinnerung behalten und viele würden auch auf Deibel komm raus nichts Schlechtes über ihren Zirkel sagen. Das macht man nicht, über Tote redet man nicht schlecht.
Die Archivleiterin Dolores Pieschke hat für die Sammlung des Archivs Schreibende ArbeiterInnen viele ZeitzeugInnen-Interviews geführt und erzählt, wie schwierig es ist, kritische Stimmen über das Zirkelleben zu hören. Viele LaienautorInnen wollten nach dem Ende der DDR nicht mehr über ihre Zeit in den Schreibgruppen sprechen, nur wenige Zirkel überlebten die Wende. Einer davon war der Zirkel Maxim Gorki des Zentralen Hauses der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Seine Mitglieder trafen sich nach dem Ende der DDR zunächst in Gaststätten, Parks oder Privatwohnungen, bis sie den Verein Schreibart gründeten. Dieser ist Träger des Archivs, veranstaltet regelmäßig Lesepodien und organisiert seit über 20 Jahren Schreibwerkstätten. Sie sind kostenlos und damit eine große Ausnahme in den Berliner Volkshochschulen. Die TeilnehmerInnen schreiben über ihren Alltag, über das, was sie bewegt. Thematisch orientieren sie sich heute weniger am Berufsleben. Viele ehemalige Zirkelmitglieder sind mittlerweile zu alt. Dafür kommen heute immer wieder neue hinzu. Wie Dolores Pieschke, die in der DDR nie eine Schreibgruppe besuchte. Für sie sind es gerade die Texte im Archiv, welche die Bewegung der schreibenden Arbeiter noch heute so interessant machen.
Für Soziologen, für Historiker, für Literaturhistoriker ist das eine Fundgrube, was die damals geschrieben haben, Männer wie Frauen, wie Kinder und auch alle Berufsgruppen, wo man über das normale Leben in der DDR und in der Gesellschaft ganz viel erfahren kann. Es gibt Texte, da fühle ich mich, als ob ich dabei bin.
Ähnlich sieht das die Historikerin Anne Sokol. Sie ergänzt: Die Bewegung der schreibenden Arbeiter müsse vor allem als breite Bildungsbewegung verstanden werden.
Dementsprechend würde ich sehr, sehr an Erasmus Schöfers Kritik anknüpfen, der im Grunde den Maßstab für Werke aus diesem Umfeld gar nicht in Brecht oder dem Literaturkanon sieht, sondern in ganz anderer Form. Also in dem Sinne, dass eben Kultur geschaffen wird überhaupt erst. Ich denke, dass die Forschung, die klassische Forschung, ob das nun historischer Art, kulturhistorischer, literaturwissenschaftlicher Art ist, Politikwissenschaftler, die beschäftigen sich mit der DDR als System, als Konstrukt, auch oft als Regime. Und man hat natürlich auf der Frage oder Ebene der Kunst, Kulturwissenschaften immer eine Art von Kanon im Kopf. Und das macht auf zwei Ebenen die Bewegung schreibender Arbeiterinnen, Arbeiter schwer. Zum einen, die Bewegung, die beugt sich als Laienautorinnen, Autoren, die dort aktiv sind, keinem Kanon. Zum zweiten, sie wird natürlich unter diesem Fokus der DDR als Regime, als Diktatur in eine ganz besondere, bestimmte Richtung immer wieder eingeordnet. Vielleicht versperrt das auch einen Blick für eine Forschung.
Dass das Thema Diktatur und Unterdrückung nicht ganz wegzudenken sei, betont Dolores Pieschke. Die Archivleiterin weiß genau: Die Frage nach Freiheit entschied sich nicht erst in den Zirkelabenden, sondern bereits an den Zugangsvoraussetzungen.
Also wer nicht positiv zur DDR eingestellt war, der hat natürlich mit den Schreibzirkeln auch nichts im Sinne gehabt, weil das war ja eine DDR-Bewegung. Wer sich auch in seine Nische zurückziehen wollte, der ist auch nicht zu so einem Zirkel gegangen. Wer so richtig vom Inneren her Dissident war, der hat nicht in den Zirkeln schreibende Arbeiter geschrieben. Das hätte sich gebissen.
Zwar habe es in der Demokratischen Bundesrepublik mit der Dortmunder Gruppe 61 oder dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt vergleichbare Gruppen gegeben, die sogar im Austausch mit den DDR-Zirkeln gestanden haben. Doch im Vergleich zur DDR, in der tausende schreibende Arbeiter aktiv waren, beschränkten sich die westdeutschen Kreise auf nur wenige hundert Mitglieder. Die Motivation der LaienautorInnen sei aber überall ähnlich, so Dolores Pieschke.
Vielleicht ist das das, was bleibt. Der normale Mensch findet Freude an kreativen Leistungen. Ja, also die Gesellschaft muss, damit die Leute kreativ sein können, Bedingungen dafür schaffen. Entweder durch Raum oder durch Geld oder durch kostenlose Angebote oder durch Ermunterung. Und so müsste die Gesellschaft für alle Arten von Kreativität ein förderndes Umfeld, ein befürwortendes, ein wohlwollendes Umfeld schaffen. Das müsste sein. Und das hat es fürs Schreiben in der DDR gegeben, wie auch für die gesamte Volkskunst.
Die Studie von Anne Sokol, Die schreibenden Arbeiter der DDR, ist in diesem Jahr im Transkript Verlag als Buch erschienen. Es kostet 50 Euro. Noch einmal geht es um Literatur, jetzt im Zusammenhang mit dem Artensterben. Dass Pflanzen- und Tierarten massenhaft aussterben, ist ein natürlicher Prozess in der Erdgeschichte. Er ereignete sich seit 2,3 Milliarden Jahren fünfmal. Viele Forscher meinen, dass heute das sechste Massenaussterben eingesetzt hat. Denn eins ist klar, die Verbreitung des Menschen hat das Artensterben stark beschleunigt. Einst fiel die Säbelzahnkatze den Menschen zum Opfer. Jetzt sind in Deutschland nicht nur Feldhamster und Wildbienen gefährdet, sondern rund ein Viertel aller einheimischen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Was die Literatur mit diesem Drama zu tun hat, verrät Joachim Budde.
Wir hatten Mühe, dürres Holz zu finden, um die Feuer anzuzünden, mit denen nach der Landessitte jedes Biwak wegen der Angriffe des Jaguars umgeben wird. Die Nacht war von milder Feuchte und mondhell. Mehrere Krokodile näherten sich dem Ufer. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass der Anblick des Feuers sie ebenso anlockt wie unsere Krebse und manche andere Wassertiere.
Der Naturforscher Alexander von Humboldt war im frühen 19. Jahrhundert ein Superstar. Nach seiner jahrelangen Forschungsreise durch Süd- und Nordamerika schrieb er seine Erkenntnisse und Erlebnisse in Büchern auf, die zu Bestsellern wurden. So wie seine »Ansichten der Natur« von 1808. Darin beschrieb er das nächtliche Tierleben im Urwalde, am Ufer des Orinoco. Die Forscher rammten nachts ihre Ruder als Stützen für die Hängematten in den Boden. Erst hörten sie nur das leise Schnarchen der Süßwasserdelfine. Kurz vor Mitternacht war es mit der Ruhe vorbei.
Wildes Tiergeschrei durchtobte den Forst. Es waren das einförmig jammernde Geheul der Brüllaffen, der winselnde, feinflötende Ton der kleinen Sapajous, das schnurrende Murren des gestreiften Nachtaffen, das abgesetzte Geschrei des Kugas oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pekari, des Faultiers und einer Schar von Papageien, Parakas und anderer fasanenartigen Vögel.
In Humboldts Reiseerzählungen wimmelt es von Tieren, Pflanzen und Pilzen nur so. Das überrascht nun wirklich nicht. Wie groß ist die Artenvielfalt in der Literatur in verschiedenen Epochen? Und wie hat sie sich über die Zeit entwickelt? Das hat ein Team aus Biologen und Literaturwissenschaftlern untersucht. Beide Disziplinen haben ihre Stärken in das Projekt eingebracht, sagt Professor Roland Borgartz. Der Experte für Literatur- und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Frankfurt am Main sieht den Beitrag der Geisteswissenschaften am Projekt darin, die Fakten der Biodiversitätsforschung in einen kulturellen Kontext einzubetten.
Jede empirische, harte Erkenntnis ist immer verbunden mit kulturellen Vorannahmen, hat immer politische Effekte. Das heißt, dieser Bereich dessen, was man so harte Fakten mal genannt hat auf der einen Seite und dem, was man Kultur und Politik auf der anderen Seite genannt hat, das lässt sich nicht so trennen. Wir interpretieren Texte und da geht es nicht um Mengen, sondern um Bedeutungen. Und gleichwohl ist es wiederum wichtig für uns Literaturwissenschaftler, wenn wir über Biodiversität sprechen wollen, und das wollen wir vermehrt, das nicht mit einem naiven Alltagsverständnis zu machen.
Darum haben die Literaturwissenschaftler mit Naturwissenschaftlern wie Christian Wirth zusammengearbeitet. Er ist Biologieprofessor an der Universität Leipzig.
Wir haben die Bücher uns sozusagen angeguckt, wie unsere Waldökosysteme oder Wiesen, die wir normalerweise untersuchen. Und wir haben dann auch Maßzahlen für die biologische Vielfalt verwendet, die wir normalerweise in der Ökologie verwenden. Und das Wichtigste, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Suche standardisiert haben.
Aus dem Bestand der frei zugänglichen Bibliothek des Project Gutenberg wählten sie 16.000 Werke von fast 4.000 Autorinnen und Autoren aus, die zwischen 1705 und 1969 auf der ganzen Welt erschienen sind. Dann fütterten sie einen Computer mit einer langen Liste von Artnamen, sowohl den wissenschaftlichen als auch den umgangssprachlich gebräuchlichen, und zerteilten jedes der 16.000 Bücher in Happen von 1.000 Wörtern.
Die haben wir dann abgesucht nach diesen Tier- und Pflanzennamen. Es ist ja klar, dass in einem dicken Buch mehr Tier- und Pflanzennamen drin sind als in einem schmalen Buch. Es ist auch klar, dass Autoren, die viel geschrieben haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Pflanzen und Tiere genannt zu haben.
Diese und weitere verzerrende Einflüsse haben die Forscher aus den Daten herausgerechnet. Das Ergebnis ihrer Studie: In den ersten etwa 120 Jahren wuchs die Artenvielfalt in der Literatur. Das zu erklären ist einigermaßen einfach. Diese Periode ist eine Zeit der Entdeckungen. Naturforscher wie Humboldt beschrieben tausende neuer Arten. Auch das Bildungssystem verbesserte sich, etwa infolge der preußischen Reformen. Dennoch habe er nicht erwartet, dass der Höhepunkt der Artenvielfalt in der Literatur schon auf das Jahr 1835 fällt, sagt Roland Borgartz.
Das war ein wirklich für mich überraschender Befund. Wenn ich gefragt worden wäre, bevor wir gezählt haben, wo der Höhepunkt an literarischer, biologischer Vielfalt ist, dann hätte ich gesagt, gewiss in den 1870er, 1880er, 1890er Jahren. Das heißt im späten 19. Jahrhundert, weil das die Zeit des Realismus und des Naturalismus ist.
Auch für Christian Wirth gab es eine solche Überraschung.
Wir haben ein sehr interessantes Ergebnis, nämlich, dass die Nennung von Tier und Pflanzen in Büchern gar nicht runtergeht. Also der Level bleibt in etwa gleich. Aber die Diversität geht runter. Das heißt, es werden immer noch Tiere und Pflanzen bemüht, aber den Autoren scheinen weniger unterschiedliche Arten einzufallen.
Die tatsächlichen Gründe hat diese Studie nicht ermitteln können. Dazu folgen weitere Projekte. Aber die Forscher haben Hypothesen dazu.
Wir können hier nur spekulieren, dass das mit verschiedenen Prozessen zu tun haben kann. Also mit einer zunehmenden Verstädterung, mit einer zunehmenden Industrialisierung und auch wahrscheinlich mit einer ökologischen Verarmung unserer Landschaft. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann sozusagen weniger Tier- und Pflanzenbilder und Namen im Arbeitsspeicher sind der Autoren und die dann auch weniger Einfluss haben.
Heute, mitten im sechsten Massenartensterben der Erdgeschichte, ist das eine wichtige Erkenntnis. Denn Autorinnen und Literaten sind ein Spiegel der Gesamtgesellschaft. Wenn deren Wissen über Biodiversität schrumpft, schwindet auch das Bewusstsein dafür, dass man diese Artenvielfalt schützen muss. Dieses Bewusstsein wieder zu stärken, dazu sieht der Germanist Roland Borgartz auch in seinem Fach Potenzial.
Ich glaube tatsächlich, dass in jeder Form von Auseinandersetzung mit Literatur und der deutschen Sprache es möglich ist, sich gleichzeitig die Frage nach unserem Umgang mit unseren Mitgeschöpfen, könnte man sagen, mit Tieren, mit Pflanzen zu stellen. Also wie kann ich in der Grundschule den Schrifterwerb so gestalten, dass er gleichzeitig eine Achtsamkeit für biologische Vielfalt produziert?
Der Rückgang der Artenvielfalt spiegelt sich auch in der Literatur. Leser und Autoren dafür zu sensibilisieren, kann ein kleiner Schritt sein, um das massenhafte Artensterben zu bremsen. Wie fühlt man sich, wenn man 64 ist? Und wie sehen einen die anderen?
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine?
Das Bild, das wir vom Alter haben, ist überwiegend negativ. Ein bedenklicher Trend angesichts des demografischen Wandels. Im Jahr 2020 waren schon fast 20% der Deutschen älter als 67 Jahre und der Anteil wird weiter steigen. Immerhin haben Forscher beobachtet, dass sich die Lebensqualität im Alter für viele verbessert. Welchen Einfluss die Corona-Pandemie darauf nimmt und wie sich das Altern generell verändert hat, seit die Beatles populär waren, dazu hören Sie jetzt Dörte Hinrichs.
If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Als Paul McCartney 1966 diesen Song für die Beatles verfasste, war sein Vater gerade 64 Jahre alt geworden. Er war alt für die Beatles, die selbst noch in den 20ern waren. Ab wann gilt heute jemand als alt?
Und was wir da ganz spannend sehen können, ist, dass die Jüngeren, also Personen jetzt bei uns in der jüngsten Altersgruppe der Befragten, im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, die sagen, sie würden im Schnitt jemanden ab etwa 61,4 Jahren als alt bezeichnen.
Sagt Professor Susanne Wurm, Entwicklungspsychologin und Alternsforscherin an der Uni Greifswald. Die Daten entstammen einer repräsentativen Stichprobe von 3000 Personen, die selber zwischen 18 und 39 Jahre alt waren und die zu ihren Vorstellungen über das Alter und Älterwerden befragt wurden.
Und wenn wir das dann mal vergleichen mit Daten des Deutschen Alterssurveys, hier mal mit Personen im Alter zwischen 40 und 49 Jahren, da sehen wir, dass man dann schon deutlich Ältere als alt bezeichnen würde, nämlich Personen ab dem Alter von rund 69 Jahren, wenn ich das jetzt mal aufrunde. Und wenn man das dann noch mal ein drittes Mal vergleicht mit einer Altersgruppe 80- bis 85-Jähriger, auch aus dem Deutschen Alterssurvey, da bezeichnen dann Personen ab dem Alter von 77 Jahren Menschen als alt.
Der Deutsche Alterssurvey ist eine Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Altersfragen, die den Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen ab 40 Jahren untersucht. Alt sind demnach nur die anderen. Denn die Altersbilder, also die Vorstellungen vom Älterwerden und vom Alter als Lebensphase, verbinden viele eher mit Verlusten als mit Gewinnen. Professor Clemens Teschröber, Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin.
Es ist eben leider so, dass diese negativen Vorstellungen über das Älterwerden noch stärker vorhanden sind als die positiven. Altern wird gleichgesetzt mit Verfall, mit kognitiven Einbußen bis hin zur Demenz. Und für mich eine der schönsten Aussagen dieser positiven Altersbilder ist späte Freiheit. Also das, was wir eigentlich gewinnen, wenn wir älter werden, gewinnen wir eben die Möglichkeit, uns zu distanzieren von gesellschaftlichen Rollen und Zwängen und neu auf die Welt zu blicken.
Die Altersbilder sind vielfältig. Doch wie ist die tatsächliche Situation von älteren Menschen und wie erleben sie sie persönlich? Viele Studien zur Lebensqualität der heute Älteren belegen, dass diese insgesamt gesünder, gebildeter, selbstbewusster und weniger einsam sind als Gleichaltrige vor 20 oder 30 Jahren.
Das bedeutet, dass ältere Menschen, die wir vor 30 Jahren untersucht haben, im Vergleich zu jenen, die wir heute untersuchen, schlechter dastanden. Das heißt, die heutigen haben viele historische Fortschritte. Sie sind funktional besser, sie sind kognitiv besser, sie fühlen mehr ihr Leben unter Kontrolle.
So Professor Hans-Werner Wahl, Direktor des Netzwerks Alternsforschung an der Uni Heidelberg. Er ist Erstautor einer Studie, in der kürzlich Daten aus den Berliner Altersstudien und der Studie Mittleres Lebensalter in den USA ausgewertet und miteinander verglichen wurden. Angesichts der verbesserten Lebenssituation vieler älterer Menschen fiel das Hauptergebnis der Studie überraschend aus.
Das alles schreit ja eigentlich danach, dass man das auch auf der individuellen Ebene sehen müsste. Das heißt, viele Ältere müssten eigentlich ihr Älterwerden auch ganz persönlich als sehr positiv und gewinnreich sehen. Und das scheint eben nach unseren Befunden nicht ganz so der Fall zu sein.
Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz zwischen den messbaren Verbesserungen und dem Erleben des Älterwerdens, Die gesellschaftlichen Altersbilder, vor allem die negativen, zeigen hier ihre Wirkmacht. Denn, so Clemens Tesch-Römer,
Altersbilder sind sehr hartnäckig. Das zeigt die Forschung. Es ist nicht so einfach, Altersbilder wirklich zu ändern. Also, dass man sagt, wir versuchen jetzt mal positive Altersbilder zu verankern in der Gesellschaft. Das wird natürlich schnell von an solchen Studien beteiligten Personen als sowas wie eine Ideologieeinimpfung gesehen.
Altersbilder spielen eine wichtige Rolle. Menschen mit einer positiveren Sicht auf das Alter und einem positiven Selbstbild, so zeigen Untersuchungen, trauen sich mehr zu, bleiben körperlich aktiver und beteiligen sich häufiger an sozialen Aktivitäten. Ein positives Bild vom Alter ist sogar mit einer höheren Lebenserwartung verbunden. Die Greifswalder Alternsforscherin Susanne Wurm:
Altersbilder beeinflussen, wie gesund oder krank Menschen älter werden. Und umgekehrt, natürlich sind die Altersbilder auch davon geprägt, wie gesund oder krank Menschen sind. Das Interessante ist nur, wenn wir diese beiden Wirkpfade miteinander vergleichen, dann sehen wir in der Tat, dass die Altersbilder stärker unsere gesundheitliche Entwicklung beeinflussen, als umgekehrt unsere gesundheitliche Entwicklung unsere Altersbilder prägen. Und das ist wirklich interessant. Und wir sehen das mittlerweile in über 80 Studien, dass die Altersbilder einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie gesund Menschen älter werden und auch darauf, wie lange sie leben.
Welche Altersbilder derzeit vorherrschen und inwieweit sie mit der Alltagswirklichkeit korrespondieren, zeigt gerade auch die Pandemie. Da ist vor allem von den Älteren als den Vulnerablen die Rede, die vor einer Infektion geschützt werden müssen und die aufgrund des Lockdowns besonders unter Einsamkeit gelitten haben. Befragungen im Sommer 2020 ergaben ein differenzierteres Bild.
Alles das, was wir erwartet haben, eine erhöhte Einsamkeit, finden wir zwar, aber durch alle Altersgruppen hinweg. Also schon die Jüngeren oder bei uns die Menschen im mittleren Erwachsenenalter sind einsamer geworden. Die Älteren sind ebenfalls einsamer geworden, aber dieser Anstieg unterscheidet sich zwischen den Altersgruppen nicht. Also das, was viele angenommen haben, dass sich die Pandemie insbesondere auf die sehr Alten auswirkt, das können wir in unseren Daten nicht finden.
Und noch ein anderes Ergebnis hat Clemens Tesch-Römer vom Deutschen Zentrum für Altersfragen überrascht.
Wir waren erstaunt, dass nur etwa 5% der Menschen über 40 Jahren gesagt haben, sie hätten etwas wie Altersdiskriminierung im Zusammenhang seit Beginn der Corona-Pandemie erlebt. Also es war nicht die Mehrheit, sondern es war wirklich nur eine kleine Minderheit, die Altersdiskriminierung erlebt haben. Das hat uns ganz hoffnungsvoll gemacht, weil es ja neben den sehr destruktiven Stimmen auch viele, viele gab, die gesagt haben, wir müssen die Älteren schützen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch protektive Altersdiskriminierung, denn die Alten, das wissen wir jetzt, die älteren Menschen haben auch sehr, sehr aktiv als Großeltern mitgewirkt oder im freiwilligen Engagement, im Ehrenamt. Und dennoch kann man sagen, im Großen und Ganzen ist dieser sehr negative gesellschaftliche Diskurs nicht in die Erfahrungen älterer Menschen durchgeschlagen.
Dieser gesellschaftliche Diskurs wird auch geprägt von den Altersbildern, die über die Medien transportiert werden. Hans-Werner Wahl:
Ich glaube, dass zum Beispiel Medien eine unglaublich wichtige Aufgabe haben im Sinne der auch evidenzbasierten Argumentation, nicht einer Lobhudelei, aber auch nicht einer extremen Negativorientierung.
Der Heidelberger Alternsforscher plädiert für eine stärkere Allianz zwischen Forschung und Medien. Es geht darum zu beleuchten, wie heterogen die Gruppe älterer Menschen ist, betont auch Susanne Wurm. Sie sieht Ansätze einer positiven Entwicklung.
Früher gab es beispielsweise in der Werbung vor allem ältere Menschen, die defizitär dargestellt wurden. Da ging es dann um irgendwie Corriga-Tabs oder irgendwelche anderen Dinge, Hilfsmittel. Da wurden dann ältere Menschen gezeigt oder Treppenlifte oder dergleichen. Und in anderer Werbung kamen die älteren Menschen kaum vor. Das hat sich heutzutage schon deutlich gewandelt.
Gestern noch ein junger Falter, gehst du gram gebeugt durchs Alter. Das Ende naht later or sooner für uns alte Babyboomer. Die Typen sagen, wir stehen super da. Die Frauen sagen, wir sind unsichtbar. Bei den nicht mehr Jungen und den noch nicht Alten voll die erloschenen Gestalten. That's the joy of aging. That's the joy of aging.
Man könnte annehmen, dass auch die vielen Babyboomer, die sich langsam dem Rentenalter nähern, für einen differenzierteren Blick auf das Altern und auf ältere Menschen sorgen. Studien belegen das aber nicht unbedingt. Stattdessen zeigt sich, so Susanne Wurm,
dass wir immer wieder feststellen, dass Managerebene beispielsweise, dass die häufig selber irgendwo im Alter zwischen, sagen wir mal, Mitte 50 und Mitte 60 sind, aber eine sehr negative Sicht auf ihre älteren Erwerbstätigen haben, die in der gleichen Altersgruppe sind. Ja, das heißt also, dass ich zur Altersgruppe selber zähle, rettet mich nicht davor, die negativen Altersstereotype anzuwenden. Und das ist natürlich die Gefahr, weshalb wir sehen, dass bestimmte Bedarfe in der älteren Bevölkerung auch von jenen systematisch übersehen werden, die dieser Altersgruppe selber angehören, zum Beispiel politische Entscheidungsträger.
Natürlich sind die großen sozialen Unterschiede nicht zu ignorieren. Die Altersarmut, die vor allem viele Frauen betrifft, die ungleichen Möglichkeiten, sich Hilfsmittel und professionelle Unterstützung leisten zu können. Clemens Tesch-Römer vom Deutschen Zentrum für Altersfragen.
Wir wissen aber auch, dass Bildungsunterschiede sich bis ins hohe Alter fortsetzen. Und das heißt zum einen, wer früh im Leben schon mit Vorteilen in diesen Lebenslauf einstiegt, wird diese Vorteile bis ins hohe Alter haben. Wer das nicht tut, wird auch im hohen Alter Nachteile haben. Wir finden ja immer noch einen hohen Unterschied in der Lebensdauer zwischen Personen mit hoher Bildung, mit geringer Bildung, mit hohem Einkommen, mit geringem Einkommen. Das ist sozusagen etwas, was einen pessimistisch stimmen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, lasst uns an der Bildung arbeiten, früh im Leben. Das zahlt sich über den gesamten Lebensspanne aus. Zugleich, das ist der zweite Punkt, es ist nie zu spät. Wir können auch davon ausgehen, dass es sich im höheren und hohen Alter lohnt, seinen Lebensstil zu verändern, mehr Sport zu treiben, rauszugehen, mehr mit anderen zu machen. Auch das hat positive Effekte.
Und es gibt eine weitere Stellschraube, die das Altersbild positiv beeinflusst.
Was wir allerdings bei Kindern sehen, ist, dass ein stärkerer Kontakt mit Älteren wirklich diese Auffassungen und Bilder des Alters verbessern können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, schon früh im Lebenslauf diesen Kontakt zwischen Kindern und Älteren zu verstärken, damit wir über diesen Kontakt eine höhere Vielfalt an Altersbildern auch geben.
Insofern gibt es durchaus Möglichkeiten, die individuellen Altersbilder, die sich schon in der Kindheit bilden, zu prägen. Die Greifswalder Entwicklungspsychologin und Alternsforscherin Susanne Wurm.
Der andere Punkt ist wirklich die gesellschaftliche Ebene, die der Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. Dann ist es nicht nur eine Frage der finanziellen Möglichkeiten, ob ich irgendwo ran teilnehmen kann, wenn ich gesellschaftlich die Bedingungen habe, dass ich beispielsweise für einen geringen Preis, möglicherweise auch ohne Kosten, in ein Museum gehen kann oder an bestimmten anderen Veranstaltungen teilnehmen kann, dann kann ich auch mit einer kleinen Rente soziale Teilhabe erleben.
Alten Menschen geht es besser als vor 20 Jahren. Nur das Image des Alters hat sich nicht mitentwickelt. Und das ist fatal, denn auch das Image hat Einfluss auf die Lebenserwartung. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in unserer Sendung kam von der CD La Via della Plata, gespielt vom Daniel Garcia Trio. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.